Was der SPD das Rentenpaket ist der Union die Bürgergeldreform. Das sind zentrale Wahlversprechen, die schnell umgesetzt werden sollten. Noch in diesem Jahr soll die neue Grundsicherung auf den Weg gebracht werden. Aber es hakt mal wieder bei Schwarz-Rot. Dieses Mal haben zwei Unionsministerien Gesprächsbedarf. Die schärferen Sanktionen beim leidigen Bürgergeld, so nennt der Kanzler das, die sind für die SPD ein Zugeständnis und nicht alle in der Partei sind damit glücklich. Heute Abend im Koalitionsausschuss und ganz grundsätzlich, die Regierung muss eine Antwort finden auf die Frage, wie gerecht, wie sozial und wie finanzierbar sind die Leistungen für Alter, Pflege, Arbeitslosigkeit. Ringen um den Sozialstaat. Wie einig ist die Koalition beim Bürgergeld? Darüber reden wir jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Katja Kipping leitet die Abteilung Sozialpolitik beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Zuvor war sie von 2005 bis 2022 im Bundestag für Die Linke. Sie war Co-Vorsitzende der Partei und danach auch noch Sozialsenatorin des Landes Berlin. Ich begrüße André Berghegger, er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Zuvor war er für die CDU im Bundestag. Dort war er auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Daniel Stelter ist bei uns, Strategieberater, Ökonom, Publizist und Kolumnist bei der Wirtschaftswoche und dem Cicero. Und gemeinsam mit Ulf Poschert betreibt er den Podcast Make Economy Great Again. Jan Rosenkranz ist bei uns. Er ist Co-Ressortleiter Politik beim Stern. Das macht er gemeinsam mit Veit Medig. Und mit dem hat er auch den Politik-Podcast 5 Minuten Talk. Den hosten Sie, weil Sie sagen, wir haben ja nicht ewig Zeit. Wir haben ja eine Dreiviertelstunde, Herr Rosenkranz, also ein bisschen mehr Zeit. Und vor einer Woche haben Sie in Ihrem Podcast gesagt, nach dem Rentenstreit ist vor dem Bürgergeldstreit. Da sind wir jetzt so ein bisschen. Also eigentlich sollte es heute ins Kabinett, das Bürgergeld. Jetzt ist es verschoben worden. Woran hakt es denn?
Ja, es gibt, wie Sie ja schon in der Anmoderation sagten, tatsächlich mal wieder Gesprächsbedarf. Also zwei CDU- bzw. CSU-geführte Ministerien haben jetzt auf den letzten Metern doch noch mal gesagt, wir hätten da einen Leitungsvorbehalt, heißt das dann immer. Also das heißt wirklich ganz oben. Es geht in Wahrheit um, man muss so sagen, Kleinkram. Um die eine kleine Sanktionsfrage ist da vor allen Dingen im Spiel, nämlich die Frage, ob im dritten Anlauf, dass jemand versucht wurde, zu einem Termin beim Jobcenter zu überreden oder ihn einzuladen, der hat wieder abgesagt, ob dann automatisch die Sanktion zieht auf null runter, das Bürgergeld, oder ob er noch mal eine Anhörung bekommen soll. Und darüber streitet man sich jetzt. Also man hat den Eindruck, das kann eigentlich nur noch um Details gehen. Und ob das jetzt wirklich den Streit wert ist, weiß ich auch nicht.
Okay, aber es ist halt eben wieder so ein Zeichen, es geht nicht schnell so, wie Sie es versprochen haben. Frau Kipping, aber die Reform wird ja dann wahrscheinlich kommen. Es heißt, in der nächsten Woche soll es dann verabschiedet werden. Und dann könnte es noch ins parlamentarische Verfahren. Was heißt das für Menschen, die jetzt Bürgergeld bekommen?
Es heißt für Sie, dass es schon sozusagen die Misstrauenskultur sozusagen stärker wird. Das heißt, dass Sie wahrscheinlich stärker von Unsicherheiten betroffen sind. Und um mal nur einen Aspekt herauszugreifen, was uns besonders umtreibt, nicht nur uns als Paritätischen, sondern viele andere Sozial- und Wohlfahrtsverbände ebenso, das sind vor allen Dingen die Verschärfung bei den Kosten der Unterkunft. Und hier befürchten wir, dass erstens Menschen also nicht nur mehr in soziale Verunsicherung getrieben werden, sondern dass dadurch auch mehr Wohnungslosigkeit produziert wird. Ich will das ganz kurz begründen, weil wenn die Kosten der Unterkunft nicht gezahlt werden, ist die Gefahr sehr groß, dass Mietschulden angehäuft werden. Und wir wissen, dass Mietschulden einer der Hauptgründe für Wohnungslosigkeit sind. Und das ist verheerend, vor allen Dingen, weil ja die Mieten deutlich steigen. Und deswegen ist das eine sehr gefährliche Entwicklung.
Mhm. Herr Stelter, wie sehen Sie es, wenn aus dem Bürgergeld die Grundsicherung wird? Das war der Union auch wichtig, dass der Name sich ändert, den die SPD ja erst dann eingeführt hatte. Was versprechen Sie sich denn davon? Frau Kipping hat ein paar Befürchtungen und Sie?
Also würde ich vielleicht nicht unbedingt teilen, aber es ist gar nicht das große Thema. Ich glaube zum einen, Frau Kipping hat gemeint, was bedeutet das für die Bürgergeldempfänger? Ich glaube, das hat aus Unionssicht, wäre meine Vermutung, mehr damit zu tun, was ist die Signalwirkung für die, das Bürgergeld bezahlen, nämlich wie Steuern- und Abgabenzahler. Ich glaube, es geht eher darum, denen zu signalisieren, der Staat schaut jetzt da genauer hin. Ich glaube, das ist deshalb ein bisschen Symbolpolitik. Wenn Sie mich persönlich fragen, da redet man über vielleicht potenziell 80 Millionen Einsparungen. Das ist nicht der Hebel. Ich persönlich würde mir andere Reformen wünschen. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen, die viel mehr auf das Thema eingehen, Anreize. Ich will nur eins dazu sagen. Wenn Sie anfangen zu arbeiten als Bürgergeldbezieher, kann es sehr schnell sein, dass Sie 80% dessen, was Sie dazu verdienen, an den Staat abgeben müssen. Das ist eine größere Belastung als ein Spitzenverdiener. Wir wissen, dass ungefähr 15-20% der Bürgergeldempfänger machen Jobs, aber nur bis zu 100 Euro. Warum? Die 100 Euro können Sie behalten. Da steht der Verdacht im Raum. Ich sage bewusst, es ist der Verdacht. Es wird nicht alle zutreffen. Der Verdacht im Raum, dass durchaus einige dann schwarz eben mehr dazu verdienen. Aber bei der Kontrolle fallen sie halt nicht unangenehm auf, weil sie sind hier offiziell eingestellt für einen Tag in der Woche zum Mindestlohn. Einen Tag im Monat im Mindestlohn. Das heißt, wir müssen viel mehr über Anreize sprechen als über Bestrafung und Sanktionierung. Und das fehlt mir leider in der Diskussion.
Es ist die Frage, wie viel Symbol es gibt und wie viel Einsparungen wirklich. Es wurde ja vorher von viel größeren Summen gesprochen.
Ich glaube, die waren
Okay. Das ist komplett falsches Erwartungsmanagement.
Was aber nicht heißt, keine Reform geben sollte. Nicht missverstehen, aber das waren zu große Erwartungen.
Ja. Wie ist es für die Städte und Kommunen, Herr Bergegger? Die sind ja dann zuständig für die Umsetzung, für die Auszahlung, für all das, für das Bürgergeld. Wie wichtig ist es für die Kommunen, dass sich was ändert? Womit rechnen Sie da?
Also die Bürgergelddiskussion, die Debatte darüber ist für uns ganz, ganz wichtig, weil sie ein Teilaspekt des großen Ganzen im weitesten Sinne Sozialstaates ist. Wir haben immer wieder gesagt, dass es irgendwo eine Abhängigkeit gibt zwischen der Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und der Größe des Sozialstaates, den wir uns leisten können. Der ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder gewachsen. Und das spüren wir eben auch in den kommunalen Kassen. Viele, viele Leistungen sind gut und teuer. Aber diese Ausgabendynamik hat so viel zugenommen, sodass wir irgendwo schauen müssen, dass wir diese Ausgabendynamik stoppen im Bereich Soziales, der bei uns wirkt. Und da ist die Bürgergelddiskussion eine Diskussion von mehreren. Und wir versuchen eben auch immer deutlich zu machen, dass es Potenziale da gibt, dass wir das effektiver gestalten können und damit der ganzen Volkswirtschaft, der deutschen Gesellschaft nutzen kann.
Also auch eine Organisationsfrage,
ja,
wie man damit umgeht.
Viele Punkte. Es geht nicht darum, eine Sache einfach in einem Betrag zu kürzen. Es geht darum, effektiver zu werden, Arbeitsanreize zu schaffen, dass wir gesamtgesellschaftlich davon profitieren. Deswegen ist es für uns ein sehr relevantes Thema.
Frau Kipping, würden Sie denn sagen, es macht Sinn, etwas beim Bürgergeld zu ändern? Oder wo gibt es einen Punkt, wo Sie auch sagen, ja, da müssen wir mehr Anreize schaffen und da müssen wir was ändern?
Also was mit Anreizen jetzt gemeint ist, was ich bei Ihnen rausgehört habe, sind ja andere Hinzuverdienstgrenzen. Darüber kann man sehr wohl diskutieren. Das wäre jetzt gar nicht sozusagen der Punkt, wo wir in der Kritik scharf sind. Sondern ich würde sagen, wir als paritätischer Wohlfahrtsverband, wir geben ja seit 35 Jahren eine Armutsberichterstattung raus. Das ist auch unsere Aufgabe, ne? Und wir ermitteln zum Beispiel, wie stark die materiellen Entbehrungen bei Menschen sind, die im Bürgergeldbezug sind. Und deswegen wäre natürlich unser erster Impuls zu sagen, die Regel Bedarfe müssen armutsfest sein. Und um das mal ein bisschen runterzubrechen.
Also erhöht werden?
Ja, um noch mal runterzubrechen, was materielle Entbehrung bedeutet. Wir wissen aus wissenschaftlich, sag ich mal, sauberen Erhebungen zur Deprivation, heißt das dort, dass jeder Zweite im Bürgergeldbezug kaputte Möbel nicht ersetzen kann. Jeder Dritte kann abgetragene Kleidung nicht ersetzen. Und jeder Zehnte kann sich das Internet nicht leisten. Also das ist schon was, kann man nicht behaupten, die leben im Luxus. Wenn wir jetzt über Schwarzarbeit reden, dann würde ich sagen, das muss man ran, das muss man bekämpfen. Das sollte man aber dann an den Stellen sozusagen, wo die Unternehmen das betreiben, und da muss der Zoll ran und stärker kontrollieren. Ich finde es einen falschen Weg, indem man eine Debatte befeuert, die ein bisschen den Eindruck erweckt, dass alle, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, potenziell unter Generalverdacht stehen. Und das spiegeln uns auch Leute, weil bei uns gibt es viele Sozialberatungsstellen. Und die sagen dann, naja, ich habe Probleme, mit dem Geld über den Monat zu kommen. Und was noch viel schlimmer ist, ich habe das Gefühl zu sagen, ich stehe hier immer unter Generalverdacht. Mhm. Ich bin der Punching Ball. Und wenn sich zur Armut auch noch die Scham gesellt, das ist wie eine Art doppelte Bestrafung.
Ich habe ganz klar deutlich gesagt,
nee, Sie nicht, aber die Debatte.
Und ich will noch was dazu ergänzen. Ich persönlich bin auch nicht der Auffassung, dass das eine Sache ist für den Zoll oder dieses zu machen, sondern das muss anders sein. Es muss einfach sich inhärent lohnen zu arbeiten. Mhm. Die Menschen sollten von jedem Euro, den sie dazu verdienen, übrigens jeder, auch die viel verdienen, sollten mindestens die Hälfte behalten dürfen. Und das hat was zu tun mit dem ganzen System, auch mit Lohnabstandsgebot und Ähnlichem. Sie wissen, Sie werden mir gleich sagen, es gibt die Studien, die sagen, dass wer arbeitet, immer mehr Geld hat als Bürgergeld. Das stimmt. Nur Sie müssen die Studien lesen und dann umlegen. Dann entspricht das ungefähr 2 Euro pro Stunde, die man dann mehr hat, wenn man in München beispielsweise wohnt, wenn man arbeitet, verglichen, dass man nicht arbeitet. Nur wer geht schon für 2 Euro Stunde arbeiten? Das heißt, Sie müssen ganz generell das System umbauen und müssen viel mehr Anreize haben. Und wenn ich noch eins dazu machen darf, weil Sie über Sozialstaat sprechen. Wir wissen ja gar nicht, was der Sozialstaat alles macht. Der Sozialstaat, allein der Bund, hat über 500 einzelne Sozialleistungen. Die addieren sich. Dann kommt Wohngeld, Bürgergeld, Kindergeld, alles kommt zusammen. Das führt dazu...
Und die im Bürgergeld bekommen das nicht.
Das führt dazu, dass wir einen ganz großen Bereich haben, wo über mehrere tausend Euro Bruttoeinkommensveränderung es gibt Situationen gibt, wo Familien netto nicht mehr bekommen. Und das muss einfach geändert werden. Darum, wir können über das Bürger, das ist für mich so ein Randaspekt. Das ist, weil ich ein bisschen enttäuscht bin mit der Politik, weil ich gesagt hätte, wir brauchen eine grundlegende Reform. Und Ihnen stimme ich ganz eindeutig zu. Der Sozialstaat, so wie jetzt ist, ist gerade besser finanzierbar. Wir geben ungefähr 90 Milliarden aus, mehr als wir vor 3 Jahren ausgegeben haben, relativ, und zwar schon inflationsbereinigt. Nur es kann nicht so weitergehen. Wenn es so weitergeht, wenn ich noch mit Zahlen langweilen darf, ganz kurz. Im besten Szenario steigen unsere Kosten in den kommenden Jahren um 2-3 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt aufgrund der Alterung. Das sind ungefähr 120 Milliarden. Im schlimmsten Szenario reden wir von 280 Milliarden pro Jahr. Und dieses Szenario zu verhindern, können wir am besten, indem wir mehr Leute in Arbeit bringen. Und dann sind wir bei den Anreizen für die Bürgergeldempfänger.
Aber die Frage, Herr Rosenkranz, ist es, was ist aus Ihrer Beobachtersicht, worum geht es da? Geht es wirklich darum, mehr Menschen in Arbeit zu bringen? Ist es eine Symbolpolitik, das Thema Bürgergeld? Und wie sehen Sie da sozusagen die Position der SPD und der Union?
Also es ist für beide Parteien natürlich ein hoch symbolisches Thema. Also die SPD hat mit der Schaffung des Bürgergeldes, ist ja in der Zeit der Ampel eben erst eingeführt worden. Da war man ganz stolz darauf, dass man sich endlich verabschieden konnte von dem Hartz-IV-Stigma, was ja mit der Partei einherging und was sie an dem sie gelitten hat. Und das hat man dann durch ein Bürgergeld loswerden wollen, was natürlich gleichzeitig dann eben ohne Sanktionen oder ohne nennenswerte Sanktionen einherkam und gleichzeitig auch schon den Begriff nach, woran sich dann die Union namentlich am meisten gestört hat, als wäre das eine Art Grundeinkommen, als wäre das irgendwie völlig freiwillig und bedingungslos. Das stimmt natürlich auch nicht und von der Basis kommen die jetzt beide aufeinander zu und für die Union war es nun im Wahlkampf so, vor allen Dingen für den späteren Kanzler Friedrich Merz, das muss unbedingt weg, das war das Wichtigste für ihn, das muss also nicht einfach reformiert werden, er wollte auf das, vor allen Dingen, dass das Wort weg und verschwindet, jetzt soll es die Grundsicherung werden, aber natürlich wird da nicht irre viel Geld gespart, das haben wir ja gesehen anhand des Gesetzentwurfs, sondern eher, wenn Leute in Arbeit gebracht werden. Ja. Das stimmt schon.
Aber ist es denn letztendlich das, Herr Berger, dass man sich nicht traut, ganz grundsätzlich an Sozialstaatsleistungen rumzugehen und dass man dann sagt, okay, jetzt fangen wir mal mit dem Bürgergeld an und sich dann verhakt bei Sanktionen und diesen Sachen? Ist das wieder zu kleinteilig gedacht?
Ich glaube, im Koalitionsvertrag sind ja viele Themen angelegt. Wir merken jetzt, wir haben da an verschiedensten Stellen drüber gesprochen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, grundlegende Entscheidungen zu treffen in diesem Land und grundlegende Weichenstellungen zu treffen. Wir sehen alle, dass die staatlichen Ebenen an der Leistungsgrenze angekommen sind. Teilweise, wir würden sagen, die kommunale Ebene darüber hinaus schon ist. Wir sehen Vertrauensverluste, wir sehen Akzeptanzprobleme überall auf allen Ebenen. Das heißt, wir müssen dagegen arbeiten. Und da gehören schwierige Diskussionen dazu. Die Reform des Sozialstaates ist eine Diskussion. Es gibt angelegt die Sozialstaatskommission, es gibt diesen Zukunftspakt Bund, Länder, Kommunen, wo grundlegende Fragen ab Beginn des nächsten Jahres diskutiert werden sollen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist völlig logisch aus meiner Sicht, dass man sich da erstmal von sonst jahrelang geübten Argumenten irgendwie annähern muss.
Ja, aber eines der Argumente, was ja immer gebracht wird.
Und das ist schwierig, weil wir haben jetzt die Situation, dass wir diese Diskussion treffen müssen und deswegen, glaube ich, ist es völlig normal, dass immer ein Thema rausgepickt wird. Es gibt immer eine Symbolwirkung, wie Sie sagen. Ich würde sagen, eine Signalwirkung ist ganz wichtig und eben objektiven Gehalt. Und bei diesem objektiven Gehalt, da ist man sich jetzt noch nicht ganz einig und wir fordern und hoffen einfach, dass das Bürgergeld im Kabinett nächste Woche noch in diesem Jahr einen Schritt weiter nach vorne gebracht wird.
Ein Argument, was man immer gehört hat, war, dass letztendlich Bürgergeldbezieher zu viel Geld bekommen, wenn man das mit dem Wohngeld und all dem zusammenpackt. Das empfinden Sie auch, dass es zu viel ist?
Nein, das würde ich absolut nicht so sagen. Wir haben das Thema in einer besonderen Gruppe der Bürgergeldempfänger, da wurde es diskutiert, die Menschen, die aus der Ukraine seit 2022 zu uns gekommen sind. Sie sind zunächst in den Bürgergeldbezug gekommen und jetzt gibt es ja die Diskussion und Debatten darüber, das Rückwirken zum 1. April diesen Jahres, der Rechtskreiswechsel erfolgt und das Asylbewerberleistungsgesetz. da muss man eben auch in die Bevölkerung reinhören. Und der Gedanke dahinter aus unserer Sicht ist der, dass dann alle, die der Hilfe bedürfen und zu uns kommen, gleich behandelt werden. Und dann ist es nun mal so, dass bei dem Alleinstehenden, wenn ich das mal als Beispiel nehmen darf, dann ist ungefähr 100 Euro ist dazwischen. Also Bürgergeld für den Alleinstehenden ist 100 Euro höher im Monat als im Asylbewerberleistungsbezug. So, deswegen wird da natürlich weniger gezahlt.
Wenn wir das Lohnabstandsgebot hier nochmal ansprechen, da gibt es ja, dem Thema kann man sich ja von unterschiedlichen Seiten nähern. Ne? Also die einen würden sagen, wir müssen einfach die Sozialleistung niedriger machen. Das ist jetzt ausdrücklich nicht die Position des Paritätischen. Man könnte auch sagen, die Löhne müssen höher werden.
Und es also gibt wichtig, beim Wohnabstandsgebot ist eben wichtig, dass halt eben ein Mindestlohn, dass das dann mehr Geld hat als beim
Ja, bei oder auch irgendwer nicht Mindestlohn, sondern nach Tariflohn, also ne, oder höher ist. Und natürlich, wir wissen auch, dass Renten und Löhne durch steigende Mieten aufgefressen werden. Wir haben erst gestern als Paritätischer eine Wohnarmutsstudie vorgestellt und die kommt zu dem Ergebnis, wenn man nochmal die Wohnkosten abzieht, sind sogar nochmal 5,4 Millionen zusätzlich von Armut betroffen, weil die so hohe Wohnkosten haben. Und das sind Menschen, die jetzt nicht in einer Villa am Starnberger See leben, sondern die schlichtweg kaum noch eine bezahlbare Wohnung finden. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, niedrigere Mieten oder ein engagierter Mieterschutz ist auch ein Mittel, um das Lohnabstandsgebot zu sichern und sicherzustellen, dass diejenigen, die...
Einen Punkt haben Sie irgendwie vergessen, weil Sie haben es gerade gesagt, höhere Löhne. Da würde ich wieder sagen, als Ökonom, wir müssen im Hinterkopf haben, der Wirtschaft geht es gerade gar nicht gut. Und wir müssen natürlich, die Löhne müssen mit Produktivität einhergehen. Wir können nicht einfach nur Löhne erhöhen, dann ist das Thema erledigt. Sie haben einen Aspekt gar nicht gebracht. Warum eigentlich?
Kaufkraft.
Ich habe mal eine Frage. Warum haben Sie nicht weniger Sozialabgaben und Steuern gesagt? Weil das große Problem, was die Leute haben, ist, dass sie sehr früh Sozialabgaben zahlen, erhebliche und Steuern. Warum sagen Sie nicht, wenn das Bürgergeld hochgeht, dann muss auch die Minijobgrenze hochgehen. Dann muss auch die Grenze hochgehen, ab der man überhaupt erstmal Sozialabgaben zahlen muss. Das ist das Problem. Die Leute, wenn sie einfach sagen, sie müssen mehr verdienen, das wissen Sie, Mindestlohnerhöhung, der größte Gewinner der Mindestlohnerhöhung am kommenden 1. Januar, sind nicht die Mindestlohnempfänger, es ist der Staat. Wenn wir Sozialabgaben reinkommen. Fast 50% des zusätzlichen Geldes fließt an den Staat. Und da würde ich einfach die Frage aufwerfen, ob es nicht die richtige Antwort wäre, zu sagen, Moment mal, wir haben ja dieses System, aber wir müssen es attraktiver machen zu arbeiten und der Staat muss später anfangen, den Leuten das Geld wegzunehmen. Und nicht, das sind nicht die bösen Vermieter. Die Vermieter können nichts dafür, dass der Staat so wenig gebaut hat in den letzten Jahren, während wir große Migration hatten, möchte ich auch mal anmerken. Also von dem Hintergrund, lass uns doch mal darüber nachdenken, ob es nicht so ist, dass wir lieber den Leuten mehr Geld in der Tasche lassen, dann können sie auch mehr Geld ausgeben, übrigens auch für Binnenkonsum.
Herr Berghänger, und dann Sie wollen dann doch mal direkt drauf reden.
Wir kommen ja sehr ins Detail. Ich möchte aber noch mal die Chancen bei der Bürgergeldreform auch beschreiben. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir haben aktuell ungefähr 5,2 Millionen Bürgergeldempfänger in diesem Land. Davon gibt es ganz, ganz viele, die der Hilfe bedürfen, wie es Frau Kipping gerade beschrieben hat. Aber es gibt eben auch viele, wo wir, glaube ich, Potenziale sehen können, die auch unserer Wirtschaft helfen können und die dann aus den Transferleistungen rauskommen. Davon sind knapp 4 Millionen Menschen, die arbeitsfähig sind, wie auch immer man diesen Begriff definiert. Aber es gibt ja auch Berechnungen, wenn wir es nur schaffen, von diesen knapp 4 Millionen Menschen 100.000 in sozialversicherungspflichtige Jobs zu unterstützen, dahin zu bringen. Das bringt dem Staat bis zu, das hängt von dem Job ab,
aber dann,
bis zu 3 Milliarden Euro. Und da sieht man eben, wie viel Geld da im Spiel ist. Und wenn wir da Anreize schaffen.
Aber was heißt Anreiz? Anreiz heißt, ich muss das Bürgergeld kürzen oder sanktionieren. Ist das der Anreiz zu arbeiten?
Nein, es ist ja ein komplexes System. Aber schauen wir uns das einfach international an. Da sehen wir wieder bei der Gruppe beispielsweise, da ist es belegt, bei der Gruppe der Ukrainer, die hier sind. Andere Länder haben es deutlich besser geschafft, mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen. Da haken wir trotz Jobturbo hinterher. Und das sind ja Potenziale, die man sehen muss. Wir müssen es nicht immer kritisch, sondern vielleicht auch mal als Chance sehen.
Sie haben gerade erwähnt, dass wir 4 Millionen hätten, die theoretisch erwerbsfähig sind im Leistungsbezug. Das sind 3,9 Millionen und davon sind 2,2 Millionen Menschen, die als nicht sozusagen jetzt sofort dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten. Warum? Weil sie entweder chronisch krank sind, gerade in irgendeiner Maßnahme sind, in einer Qualifizierung, Angehörige pflegen oder kleine Kinder pflegen. Also das sind die offiziellen Statistiken der WA. Ne? Die haben wir uns nicht ausgedacht. Das heißt, die kann man schon mal nicht sofort in eine Arbeit reinbringen. Bei den anderen, und das ist eine Studie des IABs, die ist jetzt auch eher sozusagen gilt als sehr seriös, weil sie bei der Bundesagentur angedockt ist. Die haben gesagt, von den erwerbsfähigen tatsächlichen Langzeitarbeitslosen sind nur 5% der Männer ohne Vermittlungshemmnis. Schrecklicher Begriff. Ich habe mir den nicht ausgedacht, aber mit dem wird jetzt hantiert. Das meint gemeint, die Menschen haben alle irgendwie ein Päckchen, das erstmal bearbeitet werden muss. Und die funktionieren, und das wissen wir nicht nur aus Statistiken, sondern unter unserem Dach als Paritätischer gibt es viele Einrichtungen, die diese Maßnahmen für Langzeiterwerbslose anbieten. Also wir arbeiten mit denen konkret zusammen. Mhm. Und wir wissen, dass das, also wenn man die jetzt einfach in einen normalen Job, wo die 8 Stunden am Stück nur mit Mittagspause in dem vollen Flow, der in so einem klassischen Betrieb ist, arbeiten müssten, das würde krachend scheitern gehen. Übrigens wäre sowohl für das Unternehmen wie für die Person, wäre das am Ende eine Misserfolgsgeschichte. Ja, aber deswegen gibt es Arbeitsmarktmaßnahmen, die diese Leute nachhaltig vermitteln. Das sind die Maßnahmen nach 16i. Wenn wir uns darauf einigen würden, wenn Sie sagen, wir müssen mehr Menschen in Arbeit bringen, das heißt, wir müssen mehr Geld in diese Maßnahmen stecken, die die Leute nachhaltig vermitteln und wo die am Anfang eine Begleitung haben und wo das Schritt für Schritt geht, da wäre ich sofort bei Ihnen. Leider werden diese Gelder in der Regel viel zu gering ausgestattet.
Ist das ein Problem, Herr Rosenkranz, was auch, oder wie wird das in der Politik diskutiert, dass es letztendlich auch dass nicht genug getan wird, um Menschen in Arbeit zu bringen, also dass das System auch so nicht funktioniert?
Ja, das finde ich ja das Interessante an dieser Debatte, dass es eigentlich ja immer um die Frage geht, kriegen die Menschen zu viel Geld? Sind die also mit anderen Worten davon, hält die Höhe der Zahlung davon ab, arbeiten zu gehen? Das ist natürlich dann schon auch ein Punkt, wo man sich fragen muss, gibt es da ein falsches Mindset bei vielen Leuten? Wird das als optional wahrgenommen? Ich kann entweder arbeiten gehen oder ich kriege das Bürgergeld. Das ist natürlich ein Problem, weil das ist ja eigentlich eine Lohnersatzleistung als Nothilfe, würde ich mal sagen. Ja? Wird natürlich von vielen auch nicht so wahrgenommen. Deswegen, wenn Sie mit den vielen Zahlen jetzt gerade operiert haben, natürlich gibt es viele Menschen, die da Vermittlungshemmnisse haben. Aber es ist ja schon auch so, das gibt eben auch andere Studien, die gezeigt haben, dass, also kürzlich von der Bertelsmann Stiftung beispielsweise, dass die Hälfte... Ach,
die haben nicht mehr angeguckt.
Lassen Sie ihn doch erstmal gehen.
Die Zahl darf nicht unwidersprochen stehen.
Können wir gerne danach widersprechen. Nämlich, dass die Hälfte der Menschen sagt, sie hätten sich in den letzten 4 Wochen weder um einen Job beworben, also eine Bewerbung gemacht. Das ist ja eine Umfrage gewesen. Es kann sein, dass das genauere Zahlen gibt, aber das ist ja mindestens eine Stichprobe. Und wiederum auch eine Hälfte der Menschen hat gesagt, sie hätten auch keinerlei Angebot vom Jobcenter für eine Arbeit bekommen. Und das ist ja schon ein Problem. Also das kann ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit quasi, ich will nicht sagen unbehelligt, aber auch nicht weiter gestört werde in meinem Arbeitslossein oder ermuntert werde, irgendwie eine Arbeit aufzunehmen. Das kann ja nicht
richtig
sein.
Dann dürfen Sie da kurz widersprechen und dann würde ich gerne mal wissen, wie das in den Kommunen dann wirklich ist.
Ich werbe wirklich dafür, also gerne auch bei unseren Studien, nie nur die Überschrift zu lesen, sondern sich das genau anzugucken, weil wir haben die Bertelsmann-Studie uns angeschaut, sofort als sie sozusagen uns bekannt war. Und es ist eben nicht so, dass es die Hälfte ist, sondern erstens mal haben die nur diejenigen, die schon über ein Jahr lang im Leistungsbezug sind. Viele, die reinkommen in Leistungsbezug, nämlich 40%, gehen im ersten Jahr wieder raus, weil sie eine Arbeit gefunden haben. Wenn Sie jetzt den Eindruck erwecken, die Hälfte, klingt das ja, als ob jeder Zweite gar nichts macht. Das stimmt nicht. Das sind die, die teilweise über 5 Jahre im Leistungsbezug sind. Und von denen, die sich nicht um den Job in den letzten 4 Wochen bemüht haben, waren das teilweise Leute, die in einer Maßnahme sind oder die eben gar nicht als erwerbsfähig gelten, weil sie chronisch krank sind im Pflegebezug und so weiter. Das gibt die Bertelsmann-Stiftungsdaten auch her. Nur die Überschrift ist sehr, sehr verkürzt. Und deswegen bin ich, Entschuldigung, dass ich so energisch reingegangen bin, weil genau mit dieser Verkürzung auf Überschriften, wo man nicht das genaue Studiendesign sich anguckt, wirklich ein falscher Eindruck vermittelt wird.
Aber das sind doch nicht alle arme Leute, die einfach zu Hause nicht arbeiten gehen können. Das Bild vermitteln Sie jetzt.
Nein, das sage ich doch gar nicht. Aber wir kennen doch, das sind doch die offiziellen, also erstens mal so viele, die in Leistungsbezug kommen, nämlich 40%, gehen im ersten Jahr wieder raus, weil sie eine Arbeit gefunden haben. Die werden von Bertelsmann-Studie überhaupt nicht erfasst. Das geben die auch zum Studiendesign, bloß die Überschrift verschweigt das. Und dann steht man da und sagt, die gehen in Jobcenter, jeder Zweite ist eine faule Sau.
Trotzdem ist ja die Frage, was könnten Jobcenter leisten? Wie kann man wirklich mehr Menschen in Arbeit bekommen? Weil ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass das sinnvoller ist, als Bürgergeld zu beziehen. Herr Berker, dann machen wir es mal konkret in den Kommunen, die Sie hier vertreten. Was ist da die Erfahrung? Wie sieht es da aus? Schaffen die das, die Menschen in den Job zu kriegen? Oder wo sind die Hindernisse?
Das sind verschiedene Fragen. Also um das nochmal in einen Zusammenhang zu stellen. Frau Kipping, wenn Sie mir vorhin zugehört haben, dann habe ich bewusst eine Zahl genannt von 100.000 Menschen, die wir mal versuchen sollten, aus dem Bürgergeldbezug in sozialversicherungspflichtige Jobs zu bringen. Dann wird das dem Gesamtstaat weniger Bürgergeld, mehr Steuern, mehr Sozialbeiträge bis zu 3 Milliarden Euro bringen. Und das ist, glaube ich, nicht zu ambitioniert. Es wird schwere Fälle geben mit einem schweren Päckchen, wie Sie es formuliert haben. Aber es gibt ganz, ganz viele, wo wir noch Potenziale haben, einfach in den Vergleichen auch zu anderen Staaten, alleine in Europa. Was können wir vor Ort machen? Jetzt komme ich auch noch mal auf die Bertelsmann-Studie zurück. In der Bertelsmann-Studie steht auch, dass ungefähr ein Viertel der Befragten gesagt hat, wir haben gar keine Anreize, sofort mehr arbeiten zu gehen. Und warum haben wir keine Anreize? Da sind wir wieder bei den, salopp gesagt, Hinzuverdienstgrenzen. Und da müssen wir dran gehen. Wir müssen auch intensiver in die Jobvermittlung gehen. Wir müssen durch die Fachverbände, wir müssen durch die staatlichen Stellen, wir müssen ausländische Qualifikationen besser anerkennen, schneller anerkennen. Wir müssen nicht immer auf die beglaubigte Abschrift eines Abschlusses warten, sondern wir müssen vielleicht auch mal praktische Zeiten anerkennen. Der Arbeitsmarkt zeigt schon,
Merkel, wie das funktioniert. Auch das wissen wir schon seit vielen Jahren und es funktioniert irgendwie nicht. Ja, gut, wer hat da gebracht?
Ist es so, schauen Sie, das mit den fehlenden Anreizen wissen wir seit 40 Jahren. Ja. Das wird seit 40 Jahren wird's beklagt. In der Vergangenheit hat es nicht so eine große Rolle gespielt, weil die Wirtschaft brummte und wir hatten keinen Arbeitskräftemangel. Jetzt kommen wir aber in demografisch andere Zeiten. Wir kommen in die Zeit des Arbeitskräftemangels, Fach wie Nichtfachkraft. Da kommen wir hinein. Plus, wir brauchen dringend entsprechendes Wirtschaftswachstum, um den Sozialstaat überhaupt erhalten zu können. Das heißt, wir müssen mehr Menschen in Arbeit bekommen. Und Frau Kipping, ich teile Ihre Emotionen und Ihr Engagement, nicht missverstehen. Aber ich bin ganz gegen einen Schritt zurück und sage, wir müssen jetzt nicht hingehen, wir müssen für jeden Einzelnen überlegen, wie können wir ihn befähigen und was weiß ich. Ich bin ganz pragmatisch und sage, wenn der Anreiz stimmt, gehen die Leute arbeiten. Das sehen wir in den USA beispielsweise.
Aber dann
nochmal,
was ist der Anreiz, dass ich mehr Geld verdiene, wenn ich arbeiten gehe?
Als beim, das ganz heißt, der Anreiz,
aber die Frage ist, muss ich die Löhne erhöhen oder muss ich das Bürgergeld senken?
Ich wiederhole meinen Vorschlag von vorher. Sozialabgaben und Steuern zu senken hilft übrigens auch. Ja? Warum muss man immer nur... Das heißt im Kleinen, Sie brauchen eine Kombination. Und wir kennen das Verfassungsgerichtsurteil, wir wissen, Kürzung ist nicht das Thema. Das vergessen wir, das ist eine Zeitverschwendung. Wir müssen darüber reden, wie können wir den Übergang besser gestalten. Da gibt es einen Vorschlag vom IFO-Institut, die sagen, wir kombinieren Wohngeld, Bürgergeld und Kinderleistungen. Das wird in einer Zahlung nicht mehr so kompliziert. Wir legen Stellen sicher, dass immer mehr als 50% von jedem zuverdienten Euro bei der Person bleibt. Das ist im Prinzip eine Modellrichtung. Das nennen die Ökonomen negative Einkommensteuer. In diese Richtung wird zumindest partiell gehen. Wobei wir halt einen großen Grundsockel haben aufgrund der Tatsache, dass das Verfassungsgericht uns eine Vorgabe macht. Ich würde gar nicht so viel Geld investieren. Schauen Sie, die Arbeit, ein Vermittler der Arbeitsagentur vermittelt im Schnitt 6-mal im Jahr. Vor 10 Jahren war es 12. Da würde ich mir die Frage aufwerfen, wieso hat sich das eigentlich halbiert? Da ist die Frage, gibt es nicht andere Möglichkeiten einzusparen im Sozialstaat, zum Beispiel bei der Arbeitsagentur zu sagen, vielleicht sparen wir uns das Ganze und wir setzen einfach auf Anreize. Frankreich hat auch so ein System und das funktioniert ganz offensichtlich viel besser, um Leute anzureizen. Ich würde nicht drüber nachdenken, wie wir die befähigen, sondern ich würde einfach sagen, wie machen wir sie so, mein Wort war so scharf darauf zu arbeiten, dass Sie dann sagen, das lohnt sich für mich.
Herr Rosenkranz, ist das Konsens, glauben Sie, in der Koalition, dieser Punkt mehr Anreize für Arbeit? Oder ist das ein Punkt, wo die SPD dann doch ein Problem hat? Weil es da ja auch total, gibt es ja Gegrummel in der SPD, ist ein Mitgliederbegehren wird initiiert.
Also ist in der SPD gibt es ein bisschen Gerummel, was vor allem diese Sanktionsseite betrifft natürlich. Und dann sofort, wenn es um diese Geschichte ging, das hat ja vor allen Dingen eben Friedrich Merz auch im Wahlkampf gemacht, man könne da Milliarden sparen. Und das klang ja immer so, als ob man dann den Leuten was wegnehmen könne. Und das kann man natürlich nicht.
Und man spart durch Arbeit.
Man spart durch Arbeit. Das ist die Hoffnung gewesen. Wenn das aber die wirtschaftlichen Zeichen zeigen ja gerade in die gegenteilige Richtung. Da kommen ja jeden Tag neue Nachrichten, wo gerade wieder Menschen entlassen werden sollen oder Jobs abgebaut werden sollen. Also so einfach wird es vielleicht auch nicht gehen. Aber in der SPD jedenfalls gibt es deswegen die Sorge bei manchen, so doll über Sanktionen und Ähnliches wollen wir lieber nicht reden. Das ist wieder das alte Hartz-IV-Thema. Da wollten wir doch eigentlich weg. Ob das jetzt so groß wird, dass das so großer Streit wird wie bei der Rente und so eine große Widerstandsbewegung, sage ich mal, sich innerhalb der SPD bildet, die das verhindert. Ja, aber bislang ist es vor allen Dingen Basisbegehren. In der Fraktion ist das noch nicht so doll vertreten. Aber klar, das Potenzial hat dieses Thema, dass es auch so einen Streit noch mal ganz grundsätzlich gibt wie bei der Rente. Einfach weil das Vertrauen eben nicht besonders ausgeprägt ist bei den handelnden Personen untereinander. Und
damit wird der Sozialstaat perspektivisch unbezahlbar werden, weil die Probleme sind nicht im Bürgergeld. Die sind vor allem bei Krankenversicherung, Pflege und auch Rente das Problem ist größer geworden, nicht letzte Woche. Ja. Und da muss man einfach ran. Und deshalb bin ich sehr besorgt, weil die Regierung jetzt wahnsinnig viel Zeit verschwendet durch Kommissionen, statt das zu machen. Und Sie haben angesprochen, richtigerweise, die wirtschaftliche Hütte, übertragen Sie, brennt wirklich. Das ist so. Wir verlieren gerade massiv gut bezahlte Arbeitsplätze. Und da müssen natürlich Reformen kommen, damit die Wirtschaft auch weiß, wir gehen nicht Richtung 50% Sozialabgaben. Wir gehen nicht Richtung höhere Steuern, wie Frau Basi das vorstellt, sondern wir kommen zu einem Standort, der weiterhin wettbewerbsfähig ist. Und wenn wir daran nicht arbeiten, dann können wir uns die ganzen Sozialsachen bald sowieso nicht mehr leisten. Und das ist ein Szenario, das wollen wir alle hier nicht haben.
Mhm. Weil Sie jetzt immer so in einem Abwasch sagen, generell Steuern kürzen. Die Frage ist schon immer, für welche Einkommensgruppen kürzt man?
Die Bürgergeldempfänger fangen doch, glaube ich, nicht direkt an mit der Spitzensteuersatz, wenn ich richtig sage. Ja. Es geht genau um diesen Übergang.
Sie wissen, die
ich würde
Zahlen,
später anfangen wollen.
Wir würden immer sagen, es ist sinnvoll, auch für die Binnenkaufkraft, die Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen deutlich zu entlasten. Und dann hat man natürlich weniger Einnahmen und das muss man irgendwie kompensieren, weil wir öffentliche Aufgaben haben, die finanziert werden müssen. Und
das heißt,
immer das Abstellen auf die USA, also das ist ja schon die Frage, wollen wir wirklich so eine Gesellschaft? Ich habe in meinen jungen Jahren Spenden für den Umweltschutz in den USA gesammelt und ich weiß, wie diese Gesellschaft aufgestellt ist. Also wie stark polarisiert sie ist, wo Menschen dann total scharf aufs Arbeiten sind, was aber auch Leute in die Kriminalität drängt, weil es sozusagen kein soziales Sicherheitsnetz gibt.
Ich habe nicht gesagt, in den USA ist alles gut. Ich habe nur gesagt, das Modell, was die dort haben, mit dem Earned Income Credit, wo sie im Prinzip genau das haben mit geringem Einkommen, dass sie sehr viel staatliche Unterstützung bekommen und Geld dazu verdienen können, was wirklich dazu führt, empirisch Leute aus Arbeitslosigkeit in Arbeit zu bekommen. Mhm. Das ist ein Modell, was ich anschauen kann. Ich habe nicht gesagt, dass wir die USA kopieren sollten komplett.
Und
ganz kurz, weil Sie gerade gemeint haben, Finanzierung, möchte ich einen Satz dazu sagen. Natürlich soll man im unteren Bereich entlasten, bin ich ganz dringend dafür, hat die Regierung ja auch mal mit versprochen.
Sollten wir im oberen Bereich belasten?
So, und das ist die Frage, wo müssen wir belasten? Und da muss ich sagen, bevor wir belasten, schauen wir uns doch mal an, wofür der Staat Geld ausgibt. Ein großes Thema ist Subventionen. Die Subventionen haben sich verdoppelt.
Wofür der Staat Geld ausgibt, kann ich mal für die kommunale Ebene.
Ja, bitte.
Aber es ist immer so, eine Subvention. Nein, kann ich mal für die kommunale Ebene beschreiben. Und dann kommen wir vielleicht zum eigentlichen Thema nochmal zurück. Diese Ausgabendynamik, die in dem Sozialbereich im weitesten Sinne entstanden ist. Wir zahlen inzwischen im kommunalen Bereich deutlich über 100 Milliarden Euro für alle Kommunen zusammen für den Bereich Soziales im weitesten Sinne. Wir haben Steigerungsraten, Kostensteigerungsraten in den einzelnen Bereichen von weit über 10%, teilweise 15%. Da kann keine Einnahme mithalten. Das funktioniert nicht. Und wenn wir diese Grundkenntnis erstmal haben, wir müssen eine Übereinkunft hinkommen, dass wir eine gewisse Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, der Volkswirtschaft brauchen und davon abhängig, was wir zahlen können. Und das läuft zurzeit auseinander. Und deswegen müssen wir jetzt Einschnitte machen. So, wie sehen die aus? Wir haben als kommunale Spitzenverbände, wir haben auch Vorschläge gemacht, wie wir dort sparen können. Und wir hoffen einfach, dass der ein oder andere Vorschlag da durchkommt. Ich nenne nur mal einen Vorschlag. Was uns auf der kommunalen Ebene jede Prüfung sehr zeitlang werden lässt, sehr teuer werden lässt, sehr viel Personal binden lässt, ist unsere Einzelfallgerechtigkeit. Jeden einzelnen Fall prüfen wir bis auf Euro und Cent, was die angemessene Leistung ist. Wir müssen mal drüber nachdenken, ob wir mehr in Pauschalen, in Kategorien wieder denken. Der Vergleich ist jetzt etwas schief, er verdeutlicht das aber. Wir haben im Pflegebereich, wir haben auch Pflegestufen. Mhm. Und danach wird auch entschieden. Das geht schneller. Das führt dazu, dass nicht mehr jeder Fall 100% gerecht entschieden wird. Aber dass die ganz, ganz große Summe, dass die passt und das würde uns entlasten im Personal, in den Kosten. Mhm. Und über solche Bereiche müssen wir nachdenken. Es kann nicht
würde das die Bürokratie abbauen, auch
einversprechen und die Kosten senken. Und so gibt es mehrere Vorschläge, wo die unterschiedlichen Sozialgesetzbücher unterschiedlich ausgelegt werden. Wenn wir mal einen einheitlichen Begriff Bestand hätten. Ja. Das würde uns auch schon helfen. All das kostet Zeit und am Ende Geld.
Und da haben wir Vorschläge. Das ist spannend. Ich glaube aber, das Problem ist schon wirklich, wie die ganze Bürgergeld-Grundsicherung-Diskussion aufgezogen worden ist im Wahlkampf. Also während des Wahlkampfs hatte man das Gefühl, Herr Merz will mit Einsparung beim Bürgergeld seine gesamten Finanzierungsprobleme lösen. Das wurde dann irgendwann runtergedämpft auf mindestens 5 Milliarden. Inzwischen, wir wissen noch nicht, wie viel in Arbeit vermittelt werden und wie wir uns dann wirklich einsparen. Wir wissen aber jetzt schon belastbar, dass allein die Umbenennung, die ja wirklich nur ein Ergebnis des Wahlkampfes ist, dass es jetzt neue Grundsicherung heißt, 5 Millionen kostet. Also wir haben erstmal 5 Millionen gesichert.
Warum kostet das 5 Millionen?
Weil das an verschiedensten Stellen geändert werden muss. Das ist im Gesetzentwurf des Bundesministeriums steht das so drin. Das können die erklären. Also das sind Kosten sozusagen. Was man jetzt am Ende einspart, ist nochmal geschenkt. Und dann glaube ich, muss man eine Grundsatzentscheidung treffen. Also auch mit dem IFO-Vorschlag, bin immer für Offenes und nach vorne denken, sozusagen total interessiert daran. Aber ich glaube, die Regierung Regierung, die Politik muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Will sie sozusagen rangehen mit dem Gefühl, wir müssen auf jeden Fall sozusagen immer den Eindruck erwecken, dass da keiner einen Euro zu viel bekommt, es gibt nicht mal eine Bagatellgrenze und so weiter, dann brauchst du enorm hohe Verwaltungskosten. Also wir haben ja auch hohe Verwaltungskosten, 11%
Aber dann bräuchte man wieder die Einzelfallprüfung.
Das ist vor allen Dingen Ergebnis einer Misstrauenskultur auch, weil die sozusagen darauf angewiesen sind. Und ich habe ja mit Mitarbeitenden gesprochen, die wissen schon auch, dass die sozusagen definitiv, die sozusagen auf keinen Fall darf irgendeiner was zu viel kriegen. Die muss ständig wieder überprüft werden, anstatt zu sagen, wenn sich das Einkommen um 10 Euro verändert, muss man dann wirklich sozusagen nochmal das ganze Prüfung machen, schon allein dann irgendwie die ganzen Papiere, die entstehen, die Arbeitsstunden kosten mehr. Ja? Also Misstrauenskultur und Entbürokratisierung passen nicht zusammen. Um das an einer Maßnahme nochmal zu verdeutlichen, wir haben das Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist für Kinder, deren Eltern im Leistungsbezug sind. Da sollen die sozusagen 10, 15 Euro im Monat bekommen, wenn die zum Beispiel in einen Fußballverein gehen wollen oder Musik lernen, Instrument lernen wollen. Da müssen die Eltern nochmal einen extra Antrag stellen dafür. Der wird dann auch nochmal einzeln bearbeitet für 15 Euro. Das ist also für die Betroffenen eine Belastung und für die Verwaltung kostet es mehr, als wenn wir das einfach dann als Pauschale auszahlen würden.
Herr Rosenkranz, trauen Sie der Koalition da einen größeren Wurf zu oder ist das jetzt schon so verrannt, also durch den Wahlkampf auch und ist da so viel Symbolik auch dabei, gerade bei diesem Thema Bürgergeld?
Also beim Bürgergeld da kommt jetzt nicht plötzlich noch eine neue Reform irgendwo aus dem Gebüsch. Das ist
also
jetzt
diese Vorschläge, die Herr Berghagen da macht,
das kann sein, dass das im Zuge der vielen Kommissionen, die Koalition sich da ja selbst irgendwie geschaffen hat oder noch schaffen wird, noch einiges sicherlich Neues an Vorschlägen auf den Tisch kommt und noch einmal neu bewertet wird. Aber zunächst wird ja ganz stupide das abgearbeitet, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und deswegen ist das jetzt die größte Sozialstaatsreform, die dieses Jahr stattfinden sollte noch eigentlich.
Glauben Sie, dass das funktioniert?
Das wäre jetzt ehrlich gesagt sehr schlimm, wenn mit Ach und Krach kriegt man die Rentengeschenke, die es in Wahrheit ja waren, kriegt man jetzt gerade noch so durch mit Ach und Krach. Aber die eigentliche Reform, die ganz wichtig war ja, wie man selbst sich versprochen hat, die schafft man dann nicht. Also das wäre noch eine größere Blamage als die Rente, glaube ich.
Das ist alles keine Reform.
Das kann man jetzt eine andere Frage.
Die haben Kommissionen eingesetzt und Frau Kipping, ich bin kein Politiker, Sie sind Politikerin. Meine Einschätzung ist, die Kommissionen machen was. Und dann legen sie was vor und dann haben wir wieder einen neuen Wahlkampf und es passiert nichts. Und wir haben weitere Zeit verloren und die können wir eigentlich
nicht. Sie haben ja Zuversicht ins System. Herr Berghagen, Sie waren ja auch lange im Bundestag. Geben Sie Herrn Stelter da recht. Also wie viel Vertrauen haben Sie daran, dass die Koalition das schafft?
Ich glaube, sie wird es am Ende schaffen. Das wird immer ein Ruckeln geben und sie muss es auch schaffen. Und ich bin der Meinung, dass man lieber einmal eine Kabinettszeitplanung verschieben kann, ich hoffe nur um eine Woche, bevor man mit streitigen Ergebnissen an die Öffentlichkeit geht. Sondern diese geringe Diskussion, die es jetzt noch in wenigen Punkten gibt, die muss man jetzt lösen. Und wir setzen darauf, dass das nächste Woche ins Kabinett geht. Und dass man diesen Punkt, das hat auch was mit Vertrauen in Politik zu tun, dass man diesen Punkt dann löst.
Und hat ich auch bin, was mit Handwerk bin, zu tun, das ist doch eigentlich abgestimmt, fragt man sich schon.
Nee, ich bin trotzdem zuversichtlich, das war ja noch die Ausgangsfrage, dass wir da Lösungen hinbekommen. Aber Politik funktioniert ja nach bestimmten Regeln, das ist ja auch völlig klar. Und unsere Erwartungshaltung, uns alle eingeschlossen, ist doch ganz anders, als sie vor Jahren waren. Wir geben kaum noch Zeit, auch in der Öffentlichkeit, auch in der veröffentlichten Meinung, kaum noch Zeit, mal Themen in Ruhe zu diskutieren und zu lösen. Und wir haben jetzt große Themen. Geben Sie doch ein paar Monate Zeit, ohne einen Termin zu legen. Und dann sollen die Entscheidung treffen.
Das heißt ein Dreivierteljahr.
Den Satz ist noch eben zu Ende.
Namensänderung. Witzreform. An sich gebe ich Ihnen ja recht, aber beim konkreten Punkt Bürgergeld.
Ich würde trotzdem sagen, noch eben gerne den Satz oder Gedanken zu Ende führen. Fände ich gut. Also ich habe da die Zuversicht, anders als Sie, dass man sich zusammenfindet. Es ist nicht einfach und dass man diese Lösung anstrebt, weil nach unserem Eindruck überall die Erkenntnis angekommen ist, so geht es nicht mehr weiter. Und wir können jetzt nicht Schönheitsreparaturen machen. Wir brauchen grundlegende Veränderungen und da muss man sich jetzt dazu bewegen. Und da gehört eben dazu, dass sich die SPD bewegt und die Union eben auch. Und das ist gerade die schwierige Phase.
Und Herr Rosenkranz wollte nochmal, also Sie sind da weniger zuversichtlich und Sie sagen, es hat eigentlich genug Diskussionen gegeben.
Also mindestens mal beim Thema Bürgergeld. Ja. Das meinte ich jetzt. Bei den anderen Fragen und bei der Rente würde ich jetzt auch nicht unbedingt vermuten, man bräuchte noch mal eine Kommission. Da liegen die Vorschläge auch seit diversen Jahren eigentlich auf dem Tisch. Da gibt es jetzt auch nicht 100 verschiedene Stellschrauben, an denen man da arbeiten kann. Aber natürlich ist Politik, das stimmt ja, ist eben Politik. Das dauert eine Weile und jetzt müssen alle von ihren Bäumen runterklettern, wieder auf denen sie zum Teil noch sitzen und dann irgendwann vielleicht auch zu Ergebnissen kommen. Ja. Nur beim Bürgergeld, das meine ich eben, da hat man nun wirklich
lange. Aber die Sache ist doch, die Politiker lieben es doch zu steuern und Einzelregelungen. Nochmal, ich wiederhole die Zahl, ich langweile sie, über 500 Sozialregelungen, also Leistungen alleine auf Bundesebene.
Das darüber hinaus
kommen noch, darüber kommen Länder noch und Kommunen kommen noch dazu. Und natürlich könnte man das ändern. Das heißt aber eben keine Einzelfallgerechtigkeit mehr. Das heißt nicht mehr für jeden, sondern wir haben einfach ein oder zwei Leistungen, die es gibt. Punkt. Dann haben wir weniger Bürokratie, wir haben viel Geld in Bürokratie gespart und wir haben letztlich ein effizienteres System. Und wir haben eben nicht mehr die Einzelfallgerechtigkeit. Und das habe ich gerade, habe ich so gehört, dass Sie sagen, eigentlich gehen Sie da auch mit. Ich würde die Richtung gehen und würde sogar sagen, der Topf des Geldes, den wir ausgeben, verändern wir gar nicht. Wir machen nur Reduktion auf 2, 3 Maßnahmen, full stop. Und dann schauen wir, wie es funktioniert. Und wenn wir dann als zweiten Schritt Anreize machen, geht's. Und ich glaube halt, kein Politiker will das machen, weil Politik gefällt sich darin, im Detail zu steuern. Und da machen wir noch das gute Kindergartengesetz und was weiß ich. Statt zu sagen,
würden Sie da mitgehen? Also ist das ein Punkt, wo Sie sagen, ja, mit der Vereinfachung? Also gerade, dass man also entweder Pauschalierung oder halt eben...
Die Frage ist ja immer, auf welche... Also es gibt Punkte, wo wir pauschalieren würden. Mhm. Ich habe ein Beispiel genannt aus dem Bildungs- und Teil. Aber ich finde, man muss eine Bagatellgrenze einführen, wenn sich was verändert. Weil allein die Überarbeitung mehr kostet. Wenn man bei Kosten der Unterkunft darüber eine Pauschale redet, dann haben wir schon ein Problem, weil die Mietkosten so unterschiedlich sind, dass man dann sagen würde, in allen Großstädten sozusagen alle, die auf Sozialleistungsbezug sind, müssen raus, weil sie die Pauschale würde so niedrig sein oder sie würde so hoch sein, dass sie die Union niemals zustimmen würde. Also da muss man schon etwas differenzieren. Will ich nochmal eins sagen, weil wir immer über einen Sozialstaat so reden, als ob das der einzige Ort ist, wo die Kosten explodieren. Auch in anderen Bereichen explodieren die Kosten. Ja, wir haben eine Inflation und so weiter. Und hinzu kommt der Sozialstaat. Das ist ja nicht nur das Bürgergeld. Das sind ja auch Leistungen. Auch in manchen Studien wird das mit aufgeführt. Für die Kita, für die Jugendhilfe, für Eingliederungshilfe geben ja die, ist ja auch eine der Summen. Und da muss man sagen, das ist zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Da kann sich niemand von uns zurücklehnen und sagen, also ich werde niemals auf die Sozialleistung angewiesen sein. Weil wir wissen zum Beispiel, niemand kann hundertprozentig sicher sein, dass er nicht im Zuge eines Unfalls oder einer Erkrankung am Ende auch auf Eingliederungsleistungen beispielsweise angewiesen. Also deswegen will ich nochmal sagen, Sozialstaat ist schon auch etwas, wovon im Zweifelsfall jeder und jeder von uns in seinem Leben profitieren kann und darauf angewiesen
des Lebens versichert.
Und es sind nicht nur die anderen, mit denen man nie was zu tun hat.
Deshalb würde ich ganz gerne zum Schluss,
alle.
Ja, zum Schluss vielleicht einfach nochmal an alle fragen, weil normalerweise wird diese Politik immer innerhalb von Legislaturperioden gemacht, aber vielleicht, wenn Sie mal so ein bisschen versuchen, auch weiter zu denken. Was würden Sie denn sagen, was wäre denn ein Sozialstaat in den 30er Jahren, wie könnte der aussehen, also in 10 Jahren? Was wäre für Sie da, wann wäre das gelungen?
Also wenn er deutlich einfacher wäre, deutlich schlanker wäre, weniger Maßnahmen, weniger Leistungen hätte, Leistung nicht Niveau, sondern Leistungsarten, wie das Geld zu den Betroffenen kommt. Und zwar, wenn er reformiert wird in dieser Legislaturperiode, einfach deshalb, weil jetzt der demografische Wandel mit voller Wucht zuschlägt. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir nicht handeln, steigen die Kosten, jährlichen Kosten Richtung 300 Milliarden Euro. Das tragen wir nicht. Das können Sie auch mit Umverteilung nicht lösen. Wir brauchen jetzt die Reformen. Effizient, schlanker, weniger Bürokratie, weniger Maßnahmen.
Die dann auf lange
Sicht angehen. Ich bin gegen Schlankheitswahn.
Erzählen Sie, Frau Kipping, was wäre für Sie eine gute Perspektive?
Nein, also es gibt vielleicht einen Punkt. In der Tat, man kann es einfacher machen, sozusagen die Anzahl. Aber es müsste erstmal armutsfest sein, also der Sockel müsste deutlich höher sein, damit wir eine Sicherheit haben, dass das nicht gibt. Dann müsste die Infrastruktur
gestärkt Sockel höher.
Also Sozialstaat ist ja mehr, ist auch Gesundheit und so weiter. Das sind ja viele Potenziale.
Und dann gibt es Sachen, wo man reduzieren kann. Das ist auch die Anzahl der Kassen, dass man sagt, und dass man die unterschiedlichen Versorgungssysteme für die Rente, also wirklich eher ein System, wo alle reinzahlen, dass man auch weiß, man ist Teil dieser Gemeinschaft und das betrifft nicht nur die anderen. Also bei der Pflege eine Pflegevollversicherung, eine solidarische Bürgerversicherung. Und es wird Bereiche geben, wo man wirklich auch mit dem Mittel der Regulation agieren muss, zum Beispiel bei den Mieten, weil wenn die weiter explodieren, wird das, immer mehr kosten, auch für soziale Zufolge.
Ja, wir haben nur noch anderthalb Minuten. Ich würde ganz gerne Herrn Berghäger dazu noch hören, Ihre Vision sozusagen. Was wäre gut?
Also, wenn Sozialstaat ist ein errungenes Gut, was wir haben, steht im Grundgesetz abgesichert. Und kein Mensch wird sagen, dass wir vor 10 Jahren keinen Sozialstaat hatten. Wir hatten immer einen Sozialstaat und den werden wir auch weiter haben. Wir machen das viel zu sehr an dem Volumen fest. Wir müssen effektiver werden, zielgenauer werden, denjenigen helfen, die der Hilfe bedürfen. Und das heißt eben, dass wir bei den Summen, die wir zurzeit haben, und bei der schwierigen Ausgangskonstellation, dass wir irgendwie die Potenziale heben müssen. Und wir dürfen uns nicht im Klein-Klein verzetteln. Mhm. Lassen Sie uns Leistungen zusammenführen, lassen Sie uns zielgenauer werden, lassen Sie uns Arbeitsanreize geben. Wir müssen so viele Menschen aus den Transferleistungen rausholen, wie möglich ist. Aber unter Beachtung der Hilfe für diejenigen, die der Hilfe bedürfen.
Okay, das sind eine Menge Vorschläge. Herr Rosenkranz, glauben Sie, dass das gut umgesetzt
also
wird?
Also die Vision in allen Ehren kann man alle haben. Ich glaube, dass die politische Realität leider so ist, dass die Mehrheitsverhältnisse auf Dauer so kompliziert sein werden und mit sehr divergierenden politischen Vorstellungen, das wird eher in kleinen Schritten vorangehen.
Okay, wir sind gespannt. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion, Frau Kipping, Herr Rosenkranz, Herr Stelter und Herr Berghäger. Und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen schauen wir auf ein ganz anderes Thema. In Australien wird Social-Media-Nutzung verboten für Kinder unter 16. Und wir fragen auch mal, Handyverbot für Kinder, wie sinnvoll ist das? Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt für nächster Tag mit meiner Kollegin Anja Schalle. Bis dann. Tschüss.